Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Dr. Albrecht Schotter. Albrecht Schotter hat als Krankenpfleger gearbeitet, studierte evangelische Theologie und hat als evangelischer Pfarrer in Jena zwischen 1984 und 1997 gearbeitet. Zwischen 2006 und 2018 war er der Oberbürgermeister der Stadt Jena und begründete eine offizielle Partnerschaft zwischen Jena und Beit Jalla. Er arbeitete im vergangenen Jahr im Auftrag der Bundesregierung für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als Koordinator der Deutsch-Griechischen Versammlung für Deutschland Mitte. Willkommen, Albrecht, und danke, dass du bei uns bist.
Ja, ich bin sehr gerne von dem Verein, zu dem ich ja auch gehöre und Mitglied bin und Gründungsmitglied vor allem.
Ja, das ist auch sehr wichtig zu erwähnen. Du bist Mitglied oder sogar Gründungsmitglied bei BIP. Warum Stadtpartnerschaft mit Beit Jalla?
Da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen, aber ich glaube, das ist für die Gesamtgeschichte interessant. Ich war immer, solange ich Theologie studiert habe und auch Pfarrer war, daran interessiert, Israel kennenzulernen und habe mich sehr viel mit jüdischer Geschichte beschäftigt und war, wenn man so will, eher zionistisch orientiert, habe also den Aufbau des Landes unterstützt und so weiter. Das hat mich sehr, sehr interessiert.
Ja.
Und das war dann 1993, damals war ich Pfarrer, dass ich zum ersten Mal mit einer Gemeindegruppe Israel besucht habe und wir hatten einen sehr, sehr guten Reiseführer. Der hat uns natürlich auch nach Bethlehem gebracht, in die Westbank, ins besetzte Gebiet. Und bis zum 27. November 1993 war die Welt für mich in Ordnung. Es gab Israel, von den Palästinensern hatte ich nur am Rande gehört. Natürlich hatte ich den Sechstagekrieg mitverfolgt. Und am 27. November 1993, dieses Datum vergesse ich nicht, weil es mein Leben verändert hat, war unsere Gruppe zu Gast in Bethlehem bei Mitri Raheb.
Ja.
Und er hat uns über die Situation der Palästinenser berichtet. Und was mich vor allen Dingen beeindruckt hat und auch erschüttert hat, war, dass er gesagt hat, ja, viele Christen wandern aus Palästina aus, weil sie die Situation nicht mehr ertragen können. Und dann sagte er wörtlich und das auf Deutsch, und so kann es sein, dass eines Tages das Land, in dem das Christentum begann, christenfrei sein wird. Das ist ja ein Reizwort. In Deutschland, in der dunklen deutschen Geschichte, wird ja das Wort judenfrei in den 30er Jahren immer wieder gebraucht. Das ist ganz furchtbar und schrecklich. Und wenn man das quasi überträgt, und das hat Mitri Raheb getan, dann wird die Dimension deutlich, mit der tatsächlich auch diese Dramatik zunimmt, dass immer mehr Christen das Heilige Land verlassen. Und das ist ganz, ganz schlimm, finde ich, weil es ist eben das Land, wo das Christentum entstanden ist. Ja, und seitdem habe ich mich im Grunde für die Geschichte Palästinas, vor allen Dingen für die Geschichte der christlichen Palästinenser interessiert, später auch die der muslimischen. Und ich habe dann auf einer weiteren Reise 1995 auch mit einer Gemeindegruppe Beit Jalla besucht. Wir haben die Abrahamsherberge kennengelernt und die Versöhnungskirche und den dortigen Pfarrer Jadala Shihadeh. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Wir haben Kontakte geknüpft. Wir haben die Arbeit der Gemeinde finanziell unterstützt. Und 1997 war ich ein weiteres Mal dort. Und aus diesen Reisen heraus sind junge Menschen aus Jena auch weiter nach Beit Jalla gefahren und haben dort Kontakte geknüpft. Und eines Tages kam eine junge Frau, die heute Landtagsabgeordnete der Linken ist, Katharina König, Preuß heißt sie heute, zu mir und sagte, Mensch, wir müssten doch mal mit Beit Jalla eine Städtepartnerschaft auf den Weg bringen. Heute ist sie sehr, sehr kritisch gegen Palästina, was ich nicht verstehe. Sie bekämpft alles, was mit BDS zusammenhängt. Damals gehörte sie zu denen, die im Grunde diesen Kontakt mit hergestellt haben. Ja, und dann haben wir 2011 diese Partnerschaft begründet, indem wir einen Stadtratsbeschluss dabei geführt haben. Der Jenaer Stadtrat ist da auch sehr gut mitgegangen, hat es unterstützt. Bedingung war allerdings, und das muss ich auch noch erzählen, weil es ein Teil der Geschichte ist, Bedingung war selbstverständlich, dass wir auch zu einer israelischen Region eine Partnerschaft aufnehmen. Und
ja,
das war ganz in meinem Sinne, weil ich möchte nicht einseitig sein, sondern ich möchte natürlich Israel und Palästina zusammen betrachten und auch Wege zum Frieden und zur Verständigung und zur Versöhnung und zur Gerechtigkeit finden. Und dann haben wir Und das ist auch lustig, mit unserer französischen Partnerstadt Aubervilliers in der Nähe von Paris gemeinsam beschlossen, dass wir die Region Ha-Gilboa im Norden in Galiläa von Israel als Partnerregion aussuchen. Mhm. Und das ist insofern interessant, wir wussten bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Partnerschaft mit Bejala beschlossen haben, nicht, dass Aubervilliers Partnerstadt von Bejala ist. Das haben wir also erst in dem Moment erfahren, dass unsere eigene französische Partnerstadt schon diese Beziehung hatte. Da war also eine Dreiecksbeziehung da und dann haben Aubervilliers und Jena, also wenn man so will, Vertreter der Erbfeinde Deutschland und Frankreich gesagt, dann wollen wir in die Region, in der auch eine Feindschaft besteht, die überwunden werden muss, eine vierseitige Partnerschaft entwickeln. Und dann haben wir tatsächlich mit Bejala versucht, eben in die Region Ha-Gilboa eine Partnerschaft zu entwickeln. Damals war Daniel Attar Bürgermeister, heute ist er in der Knesset und glaube ich beim Jüdischen Weltfonds, glaube ich. Mhm. Und ja. Er hat das unterstützt und das war eine sehr interessante Geschichte, die lief sehr verheißungsvoll an. Aber leider gab es dann einen Wechsel beim Bürgermeister in Aubervilliers, kam eine kommunistische Bürgermeisterin, die sehr, sehr israelkritisch war, im Unterschied zu dem Vorgänger. Ich habe das sehr bedauert und leider gab es auch eine Knesset-Wahl, wo Daniel Attar in die Knesset gewählt worden ist und sein Nachfolger, ein junger Bürgermeister in Ha-Gilboa, den ich dann auch besucht habe, um die Kontakte weiter zu knüpfen, hat offensichtlich keinerlei Interesse an diesem Kontakt zu Deutschland, sodass aus diesem Teil der vierseitigen Partnerschaft, das wäre ein super Modell geworden, leider nichts geworden ist. Und bis heute ist die Partnerschaft mit Bejala aber sehr, sehr lebendig.
Für mich hat Bejala eine große Bedeutung. Ich habe im Süden von Jerusalem gelebt und das ist vielleicht nicht für alle unsere ZuhörerInnen bekannt, dass Jerusalem und Bejala sind sehr, sehr nah aneinander. Ja. Eigentlich gibt es einen kleinen Hügel inzwischen.
Ja, ja.
Während der zweiten Intifada, wir haben die Bombardement gehört auf Bejala. Mhm. Mein Vater, der ehemalig israelischer Soldat war, konnte sogar die Bomben erkennen, mhm, von den Explosionen und konnte nicht schlafen. Also wir waren natürlich auf keinem Gefahr, wir waren auf der israelischen Seite. Ja. Damals war der Oberbürgermeister von Jerusalem, Ehud Olmert.
Ja.
Olmert, später Ministerpräsident von Israel. Und er hat, ja, diese Bombardement zumutigt. Er wollte mehr Bombardement haben. Ja. Seine eigenen Kinder, er hat einen Sohn und eine Tochter. Und sie haben in Bejala geschlafen. Als menschliche Schilder konnte man sagen, damit,
ja, nichts Schlimmeres.
Ja, damit die israelische Artillerie die bewohnte Häuser nicht zerstört, hm, damit die Kinder der Oberbürgermeister nicht zu töten. Bejala, obwohl kein Gefahr für die israelische Seite, hat, hm, die israelische Besatzung sehr stark gefühlt und fühlt noch bis heute, weil israelische Kolonistinnen wollten dieses Land haben und wollen die Menschen davon vertreiben.
Ja, Schier, darf ich dazu eine kleine Geschichte erzählen?
Ja, bitte.
Du wirst vielleicht überrascht sein, weil das passt jetzt ganz zu deiner Geschichte. Ich war im April 2001 das vierte Mal in Israel und in Palästina. Und zwar war der Anlass eine von sehr konservativ-christlichen Kreisen in Deutschland angeregte Veranstaltung, ein Schuldbekenntnis deutscher Städte in Yad Vashem, im Tal der Gemeinden.
Ja.
Daran habe ich teilgenommen und habe tatsächlich auch ein solches Schuldbekenntnis für Jena dort als damals noch stellvertretender Bürgermeister abgelegt. Und wir waren im Hotel Ramat Rachel untergebracht. Mhm. Und wie gesagt, das war im April. Und es war genau die Nächte, war ein oder zwei Nächte oder vielleicht nur eine Nacht, wo geschossen worden ist von Gilo nach Bejala und vorher angeblich oder vielleicht tatsächlich auch von Bejala nach Gilo. Und ich habe wirklich Angst gehabt um meine Freunde in Bejala, weil das sah sehr, sehr schlimm aus. Wir haben das vom Hotel Ramat Rachel gesehen. Und ich bin am nächsten Tag dann gleich nach Bejala gefahren, um mich davon zu überzeugen, dass die Abrahamsherberge nicht beschädigt ist und meine Freunde am Leben sind. Und dann hat man mir gezeigt, die Einschüsse von Gilo aus, also die von israelischer Seite, ja, abgeschossene Granaten auf Bejala. Und ich habe die Zerstörungen gesehen. Ich habe sie auch aufgenommen mit meiner Videokamera. Und man hat in Bejala gesagt, ob das so stimmt, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man hat gesagt, das Beschießen von Gilo ging nicht von Menschen auf Bejala aus, sondern es seien Leute nach Bejala gekommen, die praktisch Bejala aufgrund der Lage genutzt haben, um von dort aus auf Gilo zu schießen. Mhm. Also es ist interessant, dass wir sozusagen dieselben Erlebnisse gemacht haben, ohne uns damals schon zu kennen.
Ja, man muss sagen, Gilo ist eine illegale israelische Kolonie in Ost-Jerusalem. Eine der größten Kolonien, aber aus israelischer Gesetz oder israelischer Sichtpunkt ist das überhaupt keine Kolonie, sondern einfach eine Nachbarschaft in Jerusalem.
Ja.
Viele Israelis haben keine Ahnung. Das war palästinensisches Land und die Menschen davon wurden schon vertrieben.
Ja.
Auch Gilboa war damals ein palästinensisches Land.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, was du sagst über die Stadtpartnerschaft mit Gilboa als Bedingung eigentlich. Städten Stadtpartnerschaft machen, also zum Beispiel mit dieser französischen Stadt, gibt es dann eine Bedingung, also wenn man eine Stadtpartnerschaft mit Frankreich machen will, mit einer Stadt in Frankreich, dann muss man überhaupt auch eine Stadtpartnerschaft mit Algerien machen.
Nein.
Oder ist das nur eine antipalästinensische Bedingung?
Natürlich. Also der Stadtrat in Jena war sehr freundlich im Hinblick auf Palästina. Da gab es keine so bösen Diskussionen, wie man sie heute kennt von BDS und allen möglichen Reizthemen, sondern man war wirklich aufgeschlossen. Aber man hat gesagt, wir wollen aber gleichzeitig, also wir wollen ein Zeichen sozusagen einer gewissen Neutralität und Offenheit aussenden, damit Jena, und das war auch mein Anliegen, vielleicht auch auf kommunaler Ebene so etwas wie ein Brückenbauer sein kann. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die israelische Seite weiß, wir wollen kommunale Beziehungen dorthin, wir wollen kommunale Beziehungen nach Palästina. Und ich bin ja tatsächlich dann 2013 auch mit einer Mission mit Vertretern des Städtetages von Engagement Global und weiteren Einrichtungen und Kommunen in Deutschland nach Palästina gereist und nach Israel, um damals noch, schien das vielleicht eher möglich als heute, Kontakte zwischen deutschen und israelischen und palästinensischen Städten, also trilaterale Beziehungen zu befördern. Das war unser Anliegen. Wir haben gesagt, es gibt 100 deutsch-israelische Städtepartnerschaften, aber damals gab es, glaube ich, nur 2 oder 3. Inzwischen sind es 18. Die Zahl ist also auch seit dieser Reise gewachsen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und damals, das war vor der Friedensinitiative von John Kerry, hatten viele die Hoffnung, man könnte ein Stück Verständigung schaffen zwischen israelischen und palästinensischen Kommunen, unabhängig von der oder vielleicht auch wenn auf der internationalen Ebene sich so wenig bewegt. Es hat sich als Illusion herausgestellt, das ist sehr schade, aber das war uns in Jena schon wichtig, dass man nach beiden Seiten Kontakte hat, um wirklich auch Menschen zusammenbringen zu können. Vielleicht auch auf neutralem Boden, dass man eben sagt, wir laden Leute aus Hagelboa und aus Bejala nach Jena ein. Übrigens hat Bejala ja noch eine andere Partnerstadt, nämlich Bergisch Gladbach.
Mhm.
Und die haben das tatsächlich mit ihrer israelischen Städtepartnerschaft und Bejala geschafft, auch in Bergisch Gladbach Veranstaltungen zu organisieren, wo Künstler gemeinsam aufgetreten sind, Sportler gemeinsam in einer Mannschaft, Palästinenser und Israelis, gegen eine deutsche Mannschaft angetreten sind. Also um solche Zeichen auch des Friedens und der Versöhnung zu setzen, als einen Anfang. Frieden kann es natürlich nicht geben, solange es die Besatzung der Okkupation und die Siedlungen und Ungerechtigkeit in Apartheid.
Ja, ich finde das auch interessant, dass der Oberbürgermeister von Hagelboa damals, Daniel Attar war. Daniel Attar ist berühmt in Israel, vor allem als ehemaliger Vorsitzender der Jüdischen Nationalfonds, JNF.
Ja, genau.
In Deutschland sagt man JNF-KKL.
Mhm.
Das ist irgendwie eine Kopierung der hebräischen Akronyme, KKL.
Ja, ja.
Und 2013, genau als diese Geschichte, die du erzählst, in Israel-Palästina geschah, hat die SPD-Partei, die deutsche SPD-Partei, ein Geschäft gemacht mit dem JNF. JNF ist eine Organisation, die viel älter als Staat Israel ist und hat auf ihre Satzung einen verbindlichen Befehl, sie müssen Land nur für jüdische Gebrauch nutzen.
Mhm.
PalästinenserInnen dürfen auf JNF-Land gar nicht leben oder mieten oder nichts. Und die SPD wollte ein Geschenk an Stadt Israel geben, für die israelische Geburtstag feiern. Ich glaube, das war 65 Jahren. Und als Geburtstaggeschenk ein Wald, SPD-Wald in der Negev bauen durch die JNF. Später hat die SPD-Partei davor auch sich entschuldigt. Das ist ein Apartheid-Geschenk.
Ja.
Aber das zeigt vielleicht, dass egal wo man sieht oder schaut, in der israelischen Gesellschaft, man konnte nicht von der Realitätspolitik sich trennen.
Mhm.
Auch Hagelboa ist auf der israelischen Seite der grünen Linie.
Ja.
Aber trotzdem ist Daniel Attar.
Ist bekannt in Israel. Ich meine, ich schätze ihn sehr, weil er für mich eigentlich ein Mann der Versöhnung und Verbindung war. Er gehört wohl zum dem Likud. Ja. Aber er hatte sehr gute Kontakte zum Gouverneur von Jenin, also nur ein paar Kilometer südlich von Gilboa. Im Übrigen, in dem Gebiet, du hast das ja erwähnt, dass es ursprünglich palästinensisch war, gibt es, glaube ich, von, wenn ich das richtig sehe, von, das ist ja ein Landkreis, da gibt es, glaube ich, 32 Dörfer, von denen nur 5 oder 6 jüdisch sind. Der Rest ist palästinensisch oder ist es umgekehrt? Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall eine gemischte.
Gilboa, es gibt eine jüdische Mehrheit in der Gilboa jetzt.
Ja, dann gibt es nur 5 oder 6 palästinensische Dörfer, tatsächlich richtig. Aber er hat eigentlich immer sehr überzeugend deutlich gemacht, in seinem Bereich ist es ruhig. Zwischen jüdischen und arabischen Menschen gibt es ein friedliches Nebeneinander, sag ich mal. Und er hat Kontakte zum Governor von Jenin gehabt, der ja dann ermordet worden ist. Ja. Aber es muss wohl auch zwischen Nordwestpalästina und Hagelboa eigentlich relativ gute und hoffnungsvolle Kontakte gegeben haben, bis etwa 2014. Und dann ist das auch. Ich habe aber auch mit Menschen dort gesprochen, wie man sagt, israelische Araber sind ja Palästinenser, die dort leben in Hagelboa, ja, die ein bisschen zurückhaltender waren, ein bisschen skeptischer und die Situation nicht ganz so positiv dargestellt haben. Aber ich glaube, unter den, wenn man das mit einem deutschen Sprichwort sagen kann, unter den Blinden war Daniel Attar sozusagen als einäugiger König. Das heißt, er gehörte eher zu den Tauben als zu den Falken.
Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause.
أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Okay, jetzt sind wir zurück von der Pause und ich möchte fragen ein bisschen über Jena.
Ja.
Es gibt eine starke palästinensische Solidaritätsbewegung in Deutschland. Meine Erfahrung in Deutschland ist so, dass die Palästina-Solidaritätsgruppen sind sehr auf der westlichen Seite von Deutschland konzentriert. Mhm. Ich spreche jetzt aus Heidelberg, ich habe auch in Göttingen gelebt und Berlin vielleicht ist eine Ausnahme, weil in Berlin gibt es eine große israelische oder malige israelische Gemeinde, die sehr freundlich mit Palästina ist und viele davon unterstützen BDS. Aber die Städte in Leipzig zum Beispiel, in Dresden, dort gibt eine sehr starke pro-israelische Bewegung. Mhm. Und dann Jena gehört auch zu der ehemalige Ostdeutschlandgebiet. Siehst du vielleicht einen Grund dafür, dass es so geteilt?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also beim Sechstagekrieg 1967 stand die DDR ja eindeutig auf Seiten der arabischen Staaten und Jordanien und damals nannte man das auch Vereinigte Arabische Emirate, zu denen gehörten Syrien, Jordanien, Ägypten. Ja, also die DDR stand auf der Seite und war in seiner Haltung sehr stark antizionistisch und anti-Israel. Ich habe aus der Zeit noch viele Zeitungsausschnitte, die das belegen. In den nächsten Jahren, also nach der Besetzung der Westbank, hat man dann versucht, mit Arafat zusammenzuarbeiten, der war auch in Ostberlin und hat vielen Palästinensern Möglichkeit gegeben, in der DDR zu studieren. Übrigens wie auch Äthiopier oder Leute aus Mosambik oder aus Nicaragua und so weiter oder Kongo. So, und ein bisschen verwundert bin ich, dass es sind ja viele, die in Deutschland studiert haben, in Deutschland wohnen geblieben, haben sich dort angesiedelt, aber sind eigenartigerweise nicht so viele Palästinenser. Es gibt in Thüringen eine relativ starke Gruppe, ich glaube, die heißt Kulturbrücke, eine sehr engagierte Gruppe. Es gibt auch Palästinenser in Leipzig, aber dann wird es schon weniger. Ich kenne natürlich einzelne engagierte Palästinenserinnen und Palästinenser auch in Jena und anderen Orten, aber es ist tatsächlich keine so sehr große Vertretung.
Ja.
Während in Leipzig oder auch in Dresden natürlich auch durch, sage ich mal, Bemühungen des Staates Israel, die Städte ganz auf ihre Seite zu ziehen, durch Partnerschaftsgesuche, durch vielerlei Dinge und natürlich durch den Druck in Deutschland, man muss sich zu Israel bekennen, sonst gilt man als nicht politisch opportun. Dadurch ist natürlich in Leipzig und Dresden da eine andere Situation. Aber ich habe aus persönlichen Gründen mich sehr stark für Palästina interessiert. Ich habe versucht damals, ich war im Präsidium des Städtetages, mich dort vor allen Dingen auch einzusetzen für trilaterale Beziehungen zwischen israelischen, deutschen und palästinensischen Kommunen und habe natürlich in Ostdeutschland auch versucht, ein Stück Lobbyarbeit für die Palästinenser zu machen, weil sie ja in einer völlig asymmetrischen Situation sind.
Ja, es gibt viele Palästinenser, also vor allem Männer. kennengelernt, die in der DDR studiert haben,
ja.
In der israelischen kommunistischen Partei, die Mehrheit sind Palästinenser in dieser Partei, waren viele, die ihre Ausbildung in der DDR gemacht haben.
Ja.
Davon ist der berühmte Azmi Bishara, der heute in Katar lebt. Mhm. Und Azmi Bishara hat aus der kommunistischen Partei ausgetreten.
Mhm.
Aber viele Palästinenser hatten auch Angst, dass wenn sie eine Promotion in der DDR machen, sie verlieren die Möglichkeit, zurück zu Hause zu kommen.
Ja, verstehe.
Ja, also ich fand es sehr interessant, diese Beziehung. Und es gab auch einen berühmten Fall, wo der Gregor Gysi aus der Linke Partei hat in Leipzig Buchmesse eine Entschuldigung im Namen der DDR geäußert, für dass sie keine diplomatischen Beziehungen mit Israel hatten.
Mm.
Aber eigentlich wollte Staat Israel keine diplomatische Beziehung mit der DDR.
Mm.
Also die Tatsache, dass die DDR stand auf der Seite der arabischen Länder damals, war nicht nur die Entscheidung der DDR,
ja.
War auch die Entscheidung der israelische Regierung, die wollte auf der Seite der USA und der Westen stehen.
Mhm.
Diese Geschichte hat auch viele Aspekte.
Mhm.
Das war mit der linke Partei und der DDR, aber es gibt auch diesen Begriff in Deutschland, der heißt Existenzrecht Israel.
Mhm.
Dass der Staat hat Recht zu existieren, nicht die Menschen, sondern der Staat.
Mhm.
Und ich habe auch mit Leuten aus der ehemaligen DDR gesprochen, die sehr pro-israelisch waren und habe gesagt, wenn dieser Staat nicht mehr existiert, ist das solch ein großes Tragödie, wäre das nicht ähnlich zu vergleichen mit dem Untergang der DDR. Dieser Staat existiert nicht mehr, aber die Menschen leben noch. Also ich habe auch Menschen gehört, die sagen, ja, das war sehr schlimm, dass der DDR existiert nicht mehr. Ich weiß, dieses Thema ist sehr umstritten in Deutschland, also das ist nicht unser Thema jetzt, aber was denkst du?
Also zunächst, was Deutschland betrifft, ich bin in der DDR geboren und groß geworden.
Mhm.
Ich durfte kein Abitur machen. Ich war als Pfarrersohn, wenn man so will, gehörte ich zu denen, die vom Staat unterdrückt worden sind.
Mhm.
Die Staatssicherheit hat mich observiert. Ich durfte zwar studieren, aber das System war nicht mein Freund und ich war nicht ein Freund dieses Systems. Insofern bin ich damit zufrieden, dass es die DDR nicht mehr gibt und dass wir in einem wiedervereinigten Deutschland lebt, das seine Rolle in der Welt findet und hoffentlich auch friedlich bleibt in Zukunft. Das ist soweit in Ordnung. Natürlich gibt es viele Menschen, die haben die DDR auch ein bisschen anders erlebt, weil sie ihre Nischen und ihre Freunde dort hatten. Und natürlich war DDR auch Heimat in einem landschaftlichen Sinne und so weiter. Ne?
Ja.
Was Israel betrifft, also kann man das vielleicht nicht direkt vergleichen. Ich finde es grundsätzlich richtig, die Entscheidung der UNO, der Vereinten Nationen zu sagen, dass Menschen jüdischen Hintergrundes einen eigenen Staat gründen dürfen. Ich finde es aber sehr tragisch, dass das quasi auf eine Weise umgesetzt worden ist nach der Staatsgründung, die unter dem Stichwort Zionismus im Grunde immer mehr, und das ist auch der Kern des Konflikts nach meiner Auffassung, Menschen, die über Jahrhunderte dort gelebt haben, Land wegnehmen, sie verdrängen, sie vertreiben, das ist Unrecht. Also man glaube, man hat bei der Entscheidung der UNO, auf arabischer Seite war man sicher nicht glücklich über diese Entscheidung, aber die Realisten haben gesagt, wenn es einen Teilungsplan gibt, gut, wenn es Gerechtigkeit und Ausgleich gibt, dann kann man vielleicht eine Lösung finden, aber nicht, wie es dann weitergegangen ist unter Begin und anderen, dass man im Grunde mit einem militanten Zionismus und Vertreibung in Nakba Menschen dort willkürlich vertrieben hat. Ich denke viel über die Frage nach, ob eine Ein-Staaten-Lösung die Lösung wäre heute, weil eine Zwei-Staaten-Lösung, die ich natürlich mir wünsche und bevorzugen würde, aber kaum noch realisierbar erscheint aufgrund der territorialen Verteilung der Siedlungen und so weiter, ob denn eine Ein-Staaten-Lösung eine Lösung wäre, mal abgesehen davon, dass sie ungerecht wäre, weil sie nämlich die Siedlungen sanktionieren würden, die völkerrechtlich unrecht sind und die illegal sind und die auch eine Form von Neokolonialismus bedeuten. Unabhängig davon könnte eine Einstaatenlösung nur dann wirklich ein Weg sein, wenn alle Menschen in diesem einen Staat die gleichen Rechte hätten. Und das bedeutet aber den Verzicht auf israelischer Seite, den Staat als jüdischen Staat zu deklarieren, sondern man muss tatsächlich sagen, das ist dann ein gemischter Staat von Menschen, die möglichst friedlich zusammenleben sollen und bei denen der Hass, der auf beiden Seiten da ist, also nicht bei allen Menschen, Gott sei Dank, aber bei kleineren Gruppen oder wachsenden Gruppen, dass dieser Hass irgendwie überwunden werden kann. Ich persönlich kann mir eine solche Lösung nächster Zukunft eigentlich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, weil die Situation so verfahren ist. Und es ist auch bei einer Einstaatenlösung wäre natürlich auch das Recht der Rückkehr derer, die vertrieben worden sind, auch zu sanktionieren. Aber eine Zwei-Staaten-Lösung ist genauso unrealistisch. Wenn ich nach Israel komme und steige in Ben-Gurion in ein Taxi, was aus Ost-Jerusalem kommt und wo es einen palästinensischen Taxifahrer gibt, dann unterhalte ich mich mit dem immer gern, weil Taxifahrer reden viel, sagen nicht alles, aber die hören viel und kennen auch die Stimmung unter den Leuten. Und ich habe einen vor Augen, mit dem bin ich vor ein paar Jahren gefahren, der sagte dann so, naja, das war glaube ich 2015, also die Situation der Palästinenser ist furchtbar und Siedlungen sind illegal und so weiter und so weiter. Aber er sieht eigentlich nur eine Einstaatenlösung. Mhm. Er kann sich nicht vorstellen, dass es eine andere Lösung gibt und Israel muss dann die volle Verantwortung für alle Menschen übernehmen und vor allen Dingen die, dass sie in Gerechtigkeit und Frieden leben. Ja,
ja.
Das ist meine Position.
Ja, also wir können darüber stundenlang sprechen, aber vielleicht, weil du kommst zu dieser ganzen Geschichte aus deiner religiösen Positionierung, deine Erfahrung in Theologie und als Pfarrer. Und dann, du hast gesagt, gerade Frieden und Gerechtigkeit. Ich weiß, in der christlichen Theologie spielt Frieden eine sehr große Rolle.
Ja.
Aber Gerechtigkeit, das ist vielleicht eine andere Frage.
Mhm.
Also es gibt viele jüdische Organisationen, die sagen, wir wollen nicht als Friedensorganisationen gelten. Die Frieden, sogenannte Friedenslager in Israel wurde stark kritisiert als eigentlich der Trennungslager.
Mhm.
Also wir wollen nicht in Frieden mit Palästinensern leben, sondern in Frieden ohne Palästinenser leben.
Ja.
Aber dann sagen viele Gruppen, wie in den USA, Jewish Voice for Peace, wir sind eine Gruppe für gerechte Frieden.
Mhm.
Und in Deutschland haben die jüdische Stimme für gerechten Frieden in der Ost, wo ich auch Mitglied bin. Also ist Gerechtigkeit auch ein christlicher Begriff?
Ja, er ist ein christlicher Begriff. Das würde jetzt auch eine lange, sehr interessante Diskussion geben, Schier. Ich versuche es mich mal ganz kurz zu fassen. Gerechtigkeit wird bei den Christen zunächst erstmal verstanden als mit Gott versöhnt. Ja?
Mhm.
Dass man sozusagen als Sünder von Gott angenommen wird und dass allein die Tatsache, dass man daran glaubt, dass Gott einem vergibt, auch Gott uns zur Gerechtigkeit anrechnet und dann so. Aber in einem weiteren Sinne basiert natürlich der christliche Glaube auf der jüdischen Bibel, auf der Tora und den Propheten, wo ja die Gerechtigkeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich habe jetzt gerade prominenten Mitglied und mal eine Bibelstelle geschickt, wo bei Jesaja irgendwo steht, also nur wenn du Gerechtigkeit übst, wirst du künftig in Frieden und Prosperität leben, so sinngemäß.
Ja.
Also für Christen spielt das auch eine ganz große Rolle und das Kairos-Dokument, also eine Erklärung palästinensischer Christen, der sich aber viele, viele Christen weltweit angeschlossen haben, ist ja eine christliche Erklärung und zielt vor allen Dingen darauf, dass Gerechtigkeit herrscht und Gerechtigkeit heißt, dass alle Menschen tatsächlich unter denselben Bedingungen, positiven Bedingungen leben sollen, nämlich Wohlstand ohne Gewalt, ohne Apartheid, ohne Unterdrückung. Und in diesem Sinne, glaube ich, schließen sich viele Christen auch dem an, was ja unser Anliegen auch von BIP ist. Wobei die Rolle der Kirchen in Deutschland gegenüber Palästina nochmal ein extra Thema ist. Da bin ich in vielen Dingen nicht einverstanden.
Es gibt in diese Kairos-Palästina-Dokumente aus 2009 und wieder der Schrei nach Hoffnung, der später veröffentlicht wurde, der sehr klare Aufruf auf Boykott, Unterstützung für die BDS-Bewegung als friedliche Gewaltverzichtmaßnahme gegen israelische Besatzung und Apartheid, dass viele Kirchen in der Welt unterstützen, aber die deutsche Kirche, das ist ein anderes Thema. Ja.
Ja. Naja, das liegt dann, also es ist eine Mischung in Deutschland aus zwei, glaube ich, Richtungen, die die Kirchen nicht wirklich, also man muss auch da differenzieren, Kirchen sind ja nicht alle gleich, also der ehemalige Bischof der Greifswalder Kirche, Abomeit zum Beispiel, hat eine viel kritischere Position als etwa die Kirche im Rheinland oder so. Aber es sind zwei Punkte, nicht das eine, dass wir natürlich aus einer Geschichte herkommen, die Juden verfolgt hat und das erfüllt Christen bis heute mit Scham und auch mit dem, ja, mit der Überzeugung, dass wir nichts tun sollen, um Juden jemals wieder zu gefährden. Das ist sozusagen die eine Geschichte, immer groß beschrieben mit der geschichtlichen Verantwortung. Und das andere sind tatsächlich Elemente, die so aus den Freikirchen oder aus sehr konservativen Kreisen kommen oder evangelikalen Kreisen, die man auch sagt, nämlich die Auffassung, da gibt es auch Hinweise im Neuen Testament, dass nur wenn Israel in der Zukunft ein freier, souveräner Staat ist, nur wenn man sich positiv zu Israel stellt, Jesus Christus wiederkommt und das Ende der Welt kommt und damit Beginn der Herrlichkeit Gottes. Ja, und mit dieser Auffassung ist natürlich jede Kritikerin Israels untersagt.
Man muss sagen, also diese Theologie von evangelikalen Juden zum Beispiel hat keine Liebe für Juden verloren. Also sie wollen, dass als Jesus wiederkommt, dann müssen alle Juden entweder konvertieren oder in der Hölle gehen.
Ja, genau. Also ich teile das überhaupt nicht und hier, wenn ich weiß nicht, ob uns die Zeit noch reicht, ich könnte nochmal eine wirklich schlimme Geschichte erzählen, die genau wieder in die Zeit zurückführt, über die wir am Anfang gesprochen haben, nämlich April 2001, zweite Intifada.
Ja.
Ich war im Haus im Hotel Ramadan Rachel und man beschoss von Bejala nach Gilo und von Gilo nach Bejala. Dieses Treffen, was da damals statt stattfand. Dieses Versöhnung oder Schuldbekenntnis von deutschen Kommunen war organisiert worden, unter anderem auch von den Marienschwestern in Darmstadt, die eine ganz extrem israelfreundliche, aber damit verbunden auch theologisch völlig extreme Richtung vertreten. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, aber ich habe es selber miterlebt, als die Raketen hin und her flogen. Man sah das vom Hotel, rief plötzlich jemand auf die Knie, der Antichrist kommt, jetzt kommt der Antichrist, betet für Israel. Der Antichrist war Palästina, ja. Und dann wurde in Kleingruppen nochmal darüber geredet und dann sagte eine dieser Schwestern, und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, Tschernobyl, die Katastrophe von Tschernobyl ist deshalb gekommen, weil Russland oder die Sowjetunion die Juden nicht hat auswandern lassen. So straft Gott. Ja. Eine solche Theologie ist so extrem und so schlimm und sowas findet man auch im Bible-Belt in den USA. Und diese, auch solche Einflüsse führen letzten Endes dazu, dass man in bestimmten christlichen Kreisen überhaupt keinen Blick hat. Das ist bei Palästina, und da geht mir das Herz auf, weil bei Palästina geht es natürlich um Millionen von muslimischen Palästinensern, aber es geht eben auch um viele Tausende von palästinensischen Christen. Und dass Christen untereinander diese Solidarität nicht zeigen und sich nicht für, das ist für mich unfassbar. Und für mich war das ein ganz großes Motiv zu sagen, ich möchte mich für Ausgleich, für Kontakte, für menschliche Begegnungen zwischen Palästina und Israel einsetzen. Ich möchte Christen unterstützen. Ich möchte aber auch Muslime unterstützen. Und vielleicht darf ich noch eine Geschichte ganz kurz erzählen.
Ja, bitte.
Ich bin dann mal von Bejala nach Gilboa gefahren, um Daniel Attar zu treffen. Wir fuhren durch Dorantal und es hatte sich ein ganz lieber Mensch aus dem evangelischen Gemeinderat, Gemeindekirchenrat in Bejala bereit erklärt, also ein Palästinenser, mich nach Gilboa zu fahren. So. Und dann telefonierte ich mit der Mitarbeiterin von Daniel Attar, ob ich ihn denn mitbringen dürfe, ob er denn überhaupt über den Checkpoint kommt, da im Norden von Jordantal in israelisches Gebiet und ob das denn gewünscht, der ganz vorsichtig gefragt und sagt, ja, ist kein Problem, bring ihn mit und natürlich und er kann auch mit uns essen, war also sehr freundlich. Und dann saßen die da, also saßen wir alle am Tisch, ich saß auf der einen Seite so ein bisschen mit Daniel Attar und noch jemanden aus der Verwaltung und wir haben uns politisch unterhalten und mein Fahrer, ein ganz gebildeter Mann, da war kein, da hatte irgendwie einen Rechtsanwalt, das war der. Und die Mitarbeiterinnen von Daniel Attar saßen am anderen Ende des Tisches und ich hörte so mit halbem Ohr hin und das war für mich schon erschütternd. Die fingen plötzlich an, miteinander zu sprechen, was alles hinter der Mauer jeweils ist. Und es zeigte sich, dass der Palästinenser war besser informiert über das, was in Israel hinter der Mauer ist, aus palästinensischer Sicht. Aber die Israelis wussten eigentlich wenig, was aktuell hinter dieser Mauer passiert. Und das war so ein, da habe ich auch so gedacht, wie kann das sein, dass Menschen, die vielleicht 20 Kilometer voneinander entfernt sind oder nur zwei bei Kalkiria oder weiß der Kuckuck, wie kann das sein, dass die nicht voneinander wissen? Ne? Und auch das war immer mein Anliegen, also einmal diese furchtbaren theologischen Ansichten zu überwinden und dann aber eben auch Menschen schlicht zusammenzubringen, damit die sich einfach wieder als Bürger und Menschen wahrnehmen.
Ja, absolut. Also das ist eine sehr klare Bezeichnung von israelischer Gesellschaft als koloniale Gesellschaft, dass die palästinensische Kultur gar nicht kennen wollen.
Ja, ja.
Israelis haben keine Ahnung, welche SängerInnen, welche PolitikerInnen gibt auf der palästinensischen Seite, was überhaupt dort passiert. Aber PalästinenserInnen wissen sehr gut, was auf der israelischen Seite gibt.
Das ist meine Erfahrung, ja genau, ganz genau. Ganz genau.
Ich dachte vielleicht eine letzte Frage, wenn du Zeit hast.
Gerne.
Wir haben uns begegnet, erstes Mal 2017. Es gab eine 50 Jahre israelische Besatzung Konferenz in Berlin und du hast dort gesprochen, ich habe auch dort gesprochen und du hast jetzt gerade gesprochen über die deutsche Geschichte von der Holocaust, der Genozid gegen Juden und der Verzicht, Juden nicht in Gefahr zu bringen. Und man konnte das in verschiedenen Maßen interpretieren. Also ich sehe das als Jude, dass ein schwer bewaffneter Nationalstaat, wo ethnische Bedingungen trennen zwischen die Menschen, ist kein sicherer Ort für Jüdinnen, sondern eine Art Ghetto. Aber es gibt Menschen, die sagen, vielleicht wenn Staat Israel wie eine Festung so gebaut mit vielen Waffen gepanzert würde, ist das ein sicherer Ort für Juden. Das ist auch eine Interpretation. Und ich erinnere mich, dass damals hast du über die Rüstungsgeschäfte zwischen Deutschland und Israel gesprochen.
Richtig.
Und dann kam auch ein bisschen Unruhe genau aus dem Publikum. Das war ein sehr umstrittenes Thema. Willst du etwas heute zu diesem Thema sagen?
Ja, ich habe meine Position im Grunde nicht geändert an dieser Stelle, habe aber sehr viel Prügel bekommen, weil bis dahin, dass auf Druck bestimmter Kreise ich sogar meinen Nachfolgejob verloren habe, nachdem ich nicht mehr OB war. Das ändert mich in meiner Position nicht, aber das hat gezeigt, wie empfindlich man auf solche Argumente tatsächlich reagiert. Ich habe gesagt, wenn die deutsche Politik, die deutsche Außenpolitik, es wirklich ernst meint mit der Aussage, Siedlungsbau behindert eine Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn es tatsächlich so ist, dass Frau Merkel oder die Außenminister wenigstens hinter verschlossenen Türen den israelischen Freunden sagen, hört damit auf, das widerspricht europäischen und deutschen Interessen. Wir haben das Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung. Wenn das so ist, das ist ja auch nicht ganz völlig klar, ob wirklich so offen geredet wird. Aber wenn das so ist, dann hätte die deutsche Regierung natürlich die Möglichkeit, diese Forderungen auch mit Sanktionen zu verbinden. Dass man zum Beispiel sagt, also ich meine, wir liefern U-Boote, wir liefern Korvetten nach Israel. Und was wenigen in Deutschland wirklich bewusst ist, wir bezahlen die zum Teil auch. Und ich habe damals nur gesagt, also Deutschland hätte, wenn seine Israel-Politik, seine Friedenspolitik und seine Politik für eine Zwei-Staaten-Lösung wirklich auch glaubhaft sein soll, hätte Deutschland die Möglichkeit, über die ein oder andere wirtschaftliche Sanktion zu sagen, wir meinen das ernst, bitte nehmt das ernst. Aber das passiert nicht. Mhm. Und das bedauere ich. Ich sage nicht, dass Israel keine U-Boote bekommen soll. Wenn Israel meint, so könne man den Frieden sichern. Ich bin das eher deiner Meinung, Schier, dass eine hohe Bewaffnung die Sache eher schwieriger macht. Aber wenn Israel meint, dass es zu seiner Sicherheit braucht, dann sollen sie 100 U-Boote haben, wenn sie damit nicht die Welt bedrohen. Aber meine Aussage ging nicht gegen Israel, sondern eher gegen die deutsche Regierung, die sicher in einer schwierigen politischen Situation ist, aufgrund der deutschen Geschichte, das räume ich gern ein, aber wir lassen tatsächlich bestimmten Forderungen nicht wirklich Taten folgen. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ich nicht sicher bin, ob Deutschland damit tatsächlich dem Frieden in Nahost hilft oder nicht gerade ungewollt dagegen arbeitet.
Ja, danke sehr, Albrecht, für deine Zeit.
Sehr gern, sehr gern.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in der Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solche Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören. Oh, yes, Adi, Palestini.